ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus, Anja Meyer. Hallo Anja.
Grüß dich Malte, hi.
Anja, wir haben ja in den vergangenen Wochen genau auf die Wahlergebnisse in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg geschaut. Wir haben uns gefragt, wie konnte es so weit kommen, dass fast jeder zweite Wähler seine Stimme einer populistischen Partei gegeben hat, allen voran eben der AfD, aber auch dem BSW. Was sagt das über unser System? Wie viel Ermüdung ist da inzwischen drin? Aber auch wie viel Enttäuschung gibt es über CDU, SPD, FDP und Grüne? Und heute wollen wir mal auf die Konsequenzen schauen, die diese Ergebnisse ganz hautnah haben, wenn die Rechtsextremisten beispielsweise rund um Björn Höcke bei fast 33% der Stimmen in Thüringen angekommen sind, aber in Sachsen auch bei gut 30 oder in Brandenburg bei 29. Wie fühlt man sich dann, wenn man ganz offensichtlich nicht zu der Volksgemeinschaft gehört, die Björn Höcke immer beschwört, also zumindest aus den Augen von Björn Höcke, aber gleichwohl eben für eben jene höckische Volksgemeinschaft extrem wichtig ist? Ich habe extra mal den Begriff gewählt, um es mal so deutlich zu machen. Samir Matar ist bei uns, Kardiologe hier in Leipzig, Vorstandsmitglied beim Verein der syrischen Ärzte in Deutschland. Hallo Herr Matar.
Schönen guten Morgen.
Herr Matar, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber 29% in Brandenburg für die AfD, dann über 30 in Sachsen, in Thüringen für Björn Höcke und Co. fast 33%. Wenn man diese Hochrechnungen abends dann über den Fernseher flimmern sieht, gibt es da so einen Moment, wo man sich fragt, sollte ich nicht vielleicht schon mal die Koffer vorbereiten?
Ja, schon. Also der Fluss oder der Zug also fährt seit einigen Jahren, einigen Monaten. Und das war eine Bestätigung, eine amtliche Bestätigung, dass diese Stimmungslage sozusagen in Wahlstimmen dann übersetzt wird. Ne? Das wird echt. Ne?
Aber was heißt das für Sie, der hier lebt?
Die Perspektive umdenken, sozusagen die Bleibeperspektive in diesem Teil von Deutschland so überlegen und nicht so lange sozusagen hier planen, sondern Stück für Stück, also vielleicht 2 Jahre planen und nicht mehr. Also ein Haus zu kaufen oder Praxis zu kaufen oder so auch immer oder hier zu niederlassen, also es wird jetzt nochmal überlegt.
Also das tut mir leid zu hören, ich will es mal so formulieren. Also ich stelle es mir wirklich sehr, sehr anstrengend und herausfordernd vor, wenn man quasi die Wurzeln immer locker lässt. Sie haben das jetzt gerade ganz sachlich beschrieben, aber so denkt man ja auch, ne? Also kaufe ich ein Haus, lasse ich mich nieder, wie dicht gehe ich hier ran, wie tief will ich meine Wurzeln schlagen? Darf ich Sie mal nach Ihrer Gefühlslage fragen? Also es klingt ja sehr sachlich so erstmal, aber wie geht es Ihnen damit?
Also ich versuche immer objektiv, also mit dem Umfeld jetzt umzugehen. Also die Gefühle sind tatsächlich jetzt von Sorge und Fassungslosigkeit geprägt. Aber ich versuche immer sachlich zu bleiben, objektiv also zu gucken und nicht so in Angst und Furcht und so weiter also zu versenken. Also das ist jetzt mein Ansatz sozusagen im Leben.
Also wie ein Arzt sozusagen, wie der Sie ja sind.
So, ja. Also ich hab Schlimmeres schon überlebt und überstanden. Von daher würden wir auch das irgendwie überleben.
Sie sind in den 80ern in Syrien geboren. Sie haben in Damaskus studiert. Schon damals Syrien ein autokratisches System. Ab 2011 versinkt das Land dann in einem Bürgerkrieg. Zum Teil wurden ja sogar chemische Waffen eingesetzt gegen die eigene Bevölkerung. Da wollten Sie, kann man ja verstehen, also wer das in Zweifel zieht, also Sie wollten weg. Warum ist es ausgerechnet Deutschland geworden? Ich meine, Frankreich als ehemalige Kolonialmacht wäre doch allein schon wegen der Sprache viel naheliegender gewesen.
Also ich habe tatsächlich Französisch in der Schule gelernt. Englisch war sozusagen die weltweit herrschende Sprache. Deutsch zu lernen oder nach Deutschland zu kommen, war 2011 oder 12 gar nicht in der Planung. Also kam nicht in Frage, habe ich nur die Kollegen also empfohlen. 2013 war die Lage so klar in Syrien, dass es jetzt keine Lösung in Sicht gibt und dass man sozusagen eine Art Flucht suchen müsste. Und in unserem Fall, also Akademiker, war ein Visum zu kriegen relativ leichter. Da musste man einen Antrag stellen, Sprache lernen, die Dokumente, also Zertifikate, Abschlusszertifikate anerkennen lassen. Und da kriegt man tatsächlich einen legalen Weg, jetzt auszuwandern. Und das hat Deutschland angeboten. 2012 war eine neue Regelung der Approbation in Deutschland und das hat ermöglicht, dass ein ausländischer Arzt auch wie ein deutscher Arzt dann arbeiten darf. Das war in Frankreich nicht der Fall. die USA, wohin die meisten also gehen wollten, hat kein Visum mehr erstellt. UK war auch ein Platz, wo viele Kolleginnen und Kollegen von mir so Praktika im Sommer gemacht haben, 2010, 2011. Und die hat auch kein Visum mehr erstellt. Also erstmal eine offene Tür in Deutschland, zweitens eine klare Perspektive. Da kann man tatsächlich jetzt sozusagen gleichwertig hier arbeiten. Und eine große Rolle hat auch gespielt, dass so viele Kolleginnen und Kollegen vor mir da waren. Also die haben sozusagen den Weg geebnet.
Dass Deutschland das nicht aus reiner Mildtätigkeit gemacht hat, Visa und Aufenthaltsbescheinigungen zu erteilen, darauf kommen wir gleich noch. Ja. Aber der nächste Fakt ist, Sie sind dann jetzt hier, also Sie haben sehr gut Deutsch gelernt, noch in Damaskus, kommen dann hier an. Und im Grunde genommen, nach einem halben Jahr will man Sie fast schon wieder rausschmeißen.
Ich hatte tatsächlich ein begrenztes Visum, also 6 Monate Arbeitssuche hieß das. In 6 Monaten sollte man die Sprache beherrschen, also C1-Niveau zum Beispiel oder mindestens B2-Niveau, seine Abschlüsse anerkennen lassen und dann einen Job finden. Das ist nicht so einfach in dieser kurzen Zeit. Ne? Also die Kollegen, die jetzt kommen, brauchen 1,5 Jahre, bis sie einen Job finden. Und ich musste das, wie gesagt, also verkürzt in 6 Monaten erhalten. Ich wartete tatsächlich auf die Bearbeitung meiner Abschlüsse. Und der Mitarbeiter in der Ausländerbehörde hat mir so eine Grenze gestellt. Also die 6 Monate sind rum. Ich warte keinen einzigen Tag mehr. Und wenn Sie nicht weiterkommen, dann müssen Sie einen Asylantrag stellen. Habe ich gesagt, also das dauert vielleicht 2 Wochen, bis ich meine Approbation kriege. Legal ist auch, dass man so eine Verlängerung erstellen könnte. Und ich hatte das total verweigert. Ich hatte Glück, dass der am nächsten Tag krank war. Und ich habe mit einem anderen Mitarbeiter zu tun gehabt. Und der war sozusagen flexibler, hat er mir so 2 Monate Verlängerung gegeben und es war genug jetzt, um mehrere Vorstellungsgespräche und Job zu finden.
Also der berühmte Ermessensspielraum.
Ja.
Also das Persönliche eigentlich auch, oder? Dass man manchmal, also wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie haben offene Türen vorgefunden und dann hat eine Person gesagt so, nö, keinen Moment, keinen Tag länger. Und Die nächste Person hat gesagt, ich gebe dir Zeit, das ist eigentlich, naja gut. Das, ja, so, solche Geschichten hört man ja öfter, das spricht nicht.
Weil,
ja,
zu sagen,
tut mir leid, zu hören. Ich finde, das klingt, also klingt irgendwie, naja, es ist so respektlos irgendwie. Also tut mir leid, ja.
Wie gesagt, ich habe mein Bestes gemacht. Also zum Beispiel ein B2-Zertifikat zu kriegen, dauert in der Regel 3-4 Monate. Ich habe Intensivkurse gemacht. Innerhalb 1,5 Monate habe ich, wie gesagt, eine Prüfung bestanden. Und habe ich sofort mit einem anderen Kurs, C1-Kurs, begonnen, damit ich die Zeit auch am besten ausnutze. Und da habe ich meine Unterlagen sofort abgegeben, als sie fertig waren. Und das hat tatsächlich länger gedauert als gedacht. Also 4 Monate Bearbeitungszeit war, als ich mein Visum beantragt habe, nicht vorgesehen. Die waren 2 Monate oder weniger. Und von daher, das lag nicht an mir, ne? So, dass die Bearbeitung länger gedauert hatte. Und ich hatte Glück. Also andere Kolleginnen und Kollegen haben das Bundesland gewechselt und die haben ein Jahr lang noch gebraucht, bis sie jetzt einen ersten Job beginnen könnten.
Wenn Sie da im Alltag landen, ich habe schon gesagt, Sie arbeiten als Kardiologe hier in Leipzig, da haben Sie Patienten aus allen Teilen der Gesellschaft, also Patienten aus dem grünen alternativen Leipziger Westen, genauso aus den tiefblauen AfD-Dörfern in den Landkreisen. Was begegnen einem da für Blicke, wenn Sie reinkommen und sich der Spezialist nicht gerade als blonder, blauäugiger Bio-Deutscher herausstellt?
Also es gibt jetzt einen Moment von, also nicht Fassungslosigkeit, würde ich sagen, die werden stumm erstmal, also hallo, guten Morgen, die gucken so ein bisschen schräg. Und als ich jetzt anfange zu sprechen, beginnt die Erleichterung. Ich versuche immer sozusagen so nett und freundlich dann am Anfang zu sein und dann diese Ängste sozusagen erstmal verschwinden zu lassen. Und dann, ich beginne jetzt mit einem Smalltalk. Woher kommen Sie? Wie lange hat Ihre Reise gedauert? Wohnen Sie hier? Wohnen Sie denn woanders? Und da beginnt sozusagen so eine respektvolle Herangehensweise dann zu bilden, Vertrauen sozusagen, bildet sich langsam und dann bleibt man objektiv. Also ich frage nicht, welche Partei wählen Sie oder so und ich mache keine Verurteile. Ich hatte viele Patienten aus dem Erzgebirge, aus Blauen und wie auch immer. Da ist die AfD 40% stark und ich frage nicht, ob Sie jetzt zu den 40% gehören oder nicht. Ich frage also, wie geht's Ihnen heute und warum sind Sie heute bei uns?
Ich will da auf einen Widerspruch hin, denn das ist ja genau die Szene, die in immer mehr ostdeutschen Krankenhäusern zum Alltag wird. Zur Tür kommt ein Arzt mit Migrationshintergrund rein. Das ist ja keine Seltenheit. In Sachsen beispielsweise hat jeder fünfte Krankenhausarzt keinen deutschen Pass. In Thüringen ist es sogar jeder vierte Krankenhausarzt, der keinen deutschen Pass hat. Mit anderen Worten 25%. Und dabei wären Sie, Herr Matar, ja auch noch nicht mal mitgezählt, weil Sie haben inzwischen einen deutschen Pass. Also inwieweit stehen und fallen unsere Krankenhäuser vor allem im ländlichen Raum mit diesen ausländischen Ärzten?
Also ich habe in einer kleinen Klinik zu Beginn gearbeitet, wo das Team der inneren Medizin zum Beispiel mit über 90% von ausländischen Ärzten dann bestanden ist. Von daher, ja, also ohne die 90% besteht keine innere Abteilung mehr.
Jetzt kommt das Nächste. Also wenn man sich die Verteilung dann am Beispiel Thüringen anschaut, dann wird es ja noch absurder. Sie haben es gerade mit dem Erzgebirge gesagt, vor allem in den Gebieten, in denen die AfD, andere Rechtsextremisten besonders stark sind. Da gibt es auch besonders viele ausländische Ärzte. Die Krankenhäuser, Arztpraxen werden nur noch durch die am Laufen gehalten. Auch das haben Sie gerade gesagt. Beispiel Thüringen, allen voran der Wartburg-Kreis, im Kreis Hildburghausen, dem Kreis, in dem Tommy Frenk in die Stichwahl gekommen ist, im Amt des Landrates oder auch in Suhl. Haben Sie eine Erklärung für diesen Widerspruch?
Nein, tatsächlich nein. Oder die Wähler unterscheiden zwischen Ärzte oder sozusagen integrierte ausländische Fachkräfte und zwischen dem bösen Bild eines kriminellen Flüchtlings, Asylbewerber, wie auch immer, der uns hier klaut und dann unsere Kinder dann verschleppen wollte und unsere Frauen dann vergewaltigen wollte. Also, wie gesagt, wenn Sie einen Arzt sehen, dann herrscht Respekt und herrscht sozusagen Dankbarkeit und nicht der Hass oder die Abneigung. Es sei denn, Sie sind so rein Rassisten, die gar kein Wort mit uns sprechen wollten. Die sind am Alltag tatsächlich die Seltenheit. Und wenn man Entscheidungen trifft und eine Partei wählen würde, dann musste man auch mit den Konsequenzen leben. Ne? Und die Konsequenzen sind also, die ausländischen Fachkräfte werden erschreckt jetzt von diesen Ergebnissen. Und ich weiß nicht, ob sie das in Kauf nehmen wollten.
Und eine Konsequenz könnte sein, dass Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen Sachsen, Thüringen, also einfach Ostdeutschland verlassen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Entscheidung oder der Entscheidungsprozess ist immer multifaktoriell. Also ich suche nach einem beruflichen Aufstieg, einen Platz, wo ich jetzt mich weiterbilden könnte, wo ich stabil bleiben könnte, wo ich auch uneingeschränkt arbeiten könnte. Und ein wichtiger Faktor ist tatsächlich die soziale und politische Lage oder Stimmung. Ne? Also wenn ich jetzt schräg angeguckt werden würde, dann egal wohin ich gehe, Supermarkt, Schule, Freizeit, wenn ich zum Beispiel rassistisch beleidigt werden würde, ne? Also nur das Gerücht oder die Sorge davon, die schreckt mich ab und ich würde dann tatsächlich nicht gezielt in diese Gegend dann umziehen wollen.
Können wir uns das leisten? Wahrscheinlich nicht. Ich hab mich vor unserem Gespräch gefragt, Sie sind ja Kardiologe.
Internist, angehende Kardiologe. Ich brauche noch ein Jahr bis zum Facharzt. Ich habe meine innere Medizin und ich bin sozusagen zum Kardiologen hierher nach Leipzig
Aber es geht in Richtung Herz-Kreislauf.
Ja.
Wie ticken denn die Herzen Ihrer Sachsen, Ihrer sächsischen Patienten? So kann man sagen, sind die Leute aufgeregter, sind sie gelassener? Wie sind wir denn so?
Also ich arbeite tatsächlich in der Abteilung der Rhythmusstörungen, der Herzrhythmusstörungen. Und dann, wenn das Herz aus dem Takt ist, dann war ich auch zuständig, dann die Menschen zu helfen. Manchmal waren die Herzen langsam und manchmal waren tatsächlich so schnell, musste man auch ausbremsen. In Sachsen habe ich auch eine ältere Bevölkerung gesehen als meine ehemalige Stelle in Niedersachsen zum Beispiel. Das merkt man. Die Jüngeren waren ein bisschen gesünder, also wenig jüngere Patienten habe ich erlebt. Also die kümmern sich jetzt um Sport und gesundes Leben mehr als woanders. Die sind nett, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn man mit ihnen spricht, dann sind sie auch neugierig. Sie wollen wissen, woher ich komme und wie mein Weg da war und so weiter und so fort.
Es ist interessant, was Sie sagen, dass wir, also das ist ja auch bekannt, dass es sozusagen eine überdurchschnittlich ältere Patientenschaft ist. Ich weiß ja auch nicht, ob das Wort so stimmt. Und das liegt auch daran wahrscheinlich, dass die Jüngeren weggegangen sind aus Ostdeutschland. Und sie versorgen jetzt quasi die Älteren, die noch hier sind. Das ist eigentlich ja fast schon ironisch, oder?
Ist halt so, ne? Also der demografische Wandel ist klar. Also auch die Kolleginnen und Kollegen, die hier jahrelang gearbeitet haben, noch arbeiten. Also ein großer Teil davon sind über 60, über 65. Also sie hätten ihre Rente schon verdient und sie arbeiten noch weiter, um die Versorgung nicht zu gefährden. Fast 13% der Ärzteschaft ist über 65 Jahre alt. Das habe ich in der Ärztekammer-Statistik zuletzt gelesen. Und fast die Hälfte ist über 50 auch. Also da muss man sozusagen nochmal genauer überdenken, wie die Zukunft aussieht. Und so einen Arzt auszubilden, das dauert 10 Jahre, ne? Also bis er jetzt sozusagen ansatzfähig ist. Also ich würde nicht behaupten, dass jetzt ohne uns dann die Welt untergeht, aber die periphere Städte, die periphere Krankenhäuser werden ein richtiges Problem haben. Also in Leipzig, Jena, Dresden, Chemnitz vielleicht nicht sofort, aber je peripherer, je am Rand also die Stadt oder der Dorf steht, also wird man Schwierigkeiten haben, dann nah zu finden tatsächlich.
Noch eine Frage dazu, wie alt sind Sie denn, Herr Matar?
36.
Dankeschön.
Warum wird es so schwierig in den ländlichen Gebieten?
Weil so viele Ärzte gehen, also wie gesagt, entweder in die Rente, in Teilzeit und so weiter und so wenig kommen. Und wenn die abgeschreckt sind, im ländlichen Raum zu arbeiten, dann wird diese schwierige Situation noch schärfer, ne? Also wenn man im Krankenhaus sozusagen überlastet ist, dann wird man auf Dauer nicht tot bleiben wollen, ne? Und das ist wie ein Schneeball, ne? Also je mehr Belastung, desto mehr Frust und je mehr Frust, also desto mehr gehen. Und von daher, die eine Ursache führt zu den anderen sozusagen.
Ihr Vorteil ist ja im Vergleich zu vielen Bürgern, die da wohnen, sie können wählen, sie können aussuchen, wo sie hingehen. Sie werden deutschlandweit gesucht, Ärzte ihres Kalibers, und das macht sie doch in gewisser Weise auch frei, oder? Zu sagen,
auf jeden Fall,
wenn ihr hier durchdreht, dann gehe ich schön nach Hamburg und setze mich an den Jungfernstieg.
Auf jeden Fall. Also besonders die Kollegen, die jetzt sozusagen ohne Familie, ohne Kinder da sind ein bisschen freier. Also diejenigen, die jetzt kein Haus gekauft haben, die sind noch freier tatsächlich. Aber das kann nicht auf Dauer nicht funktionieren. Also man sucht immer nach Sicherheit. Nach Stabilität, würde ich mal sagen. Also sucht man nach Stabilität. Und wenn man so frei ist, das ist ein Vorteil, aber ist man auch instabil. Und das ist jetzt auf Dauer nicht gut. Also wenn ich eine Praxis gründen würde, dann plane ich das für 10 Jahre und nicht jetzt für 2-3 Monate und dann wieder weg. Im Krankenhaus ist es ein bisschen anders. Da könnte man tatsächlich 2 Jahre dann Weiterbildung machen, um jetzt irgendwelche Fähigkeiten zu lernen und dann wechselt zum anderen und so weiter. Aber wenn man dann weiterkommen würde, in Oberarzt oder leitende Position, dann ist das tatsächlich angesagt, dass man länger bleibt.
Womit wir wieder beim Ausgangspunkt wären, einer Stimmung, die nicht gerade einladend ist für Nicht-Deutsche in diesen Ländern. Nur mal, ich habe noch mal so ein Beispiel, weil das jetzt mal aufgearbeitet worden ist, auch wieder am Land Thüringen. Da ziehen zwar nach wie vor ausländische Ärzte zu, allein im vergangenen Jahr 325 laut Landesärztekammer, im selben Zeitraum, also auch 2023, gingen aber 265 Kolleginnen und Kollegen wieder weg, macht am Ende noch ein Plus von knapp 60, die dann tatsächlich geblieben sind. Aber umgerechnet heißt das auch, etwa jeder siebte ausländische Arzt, der in Thüringen gearbeitet hat, der ist weg oder wieder weg. Wenn Sie von Ihren Kollegen hören, Schicksale hören von Kollegen, die auf dem Land arbeiten, was sagen die denn eigentlich, warum gehen die wieder?
Also muss man die Zahlen also genauer angucken, wer geht und wer kommt. Also die erfahren in der Regel, die sind diejenigen, die am meisten gehen. Und die Neuen, die Unerfahren, die noch erst am Anfang ihrer Karriere sind, die sind diejenigen, die dazukommen. Und jemand, der sozusagen frisch aus der Uni oder nach Anerkennungsverfahren dann arbeiten will, der ist weniger fähig, jetzt Dienste zu übernehmen, selbstständig zu arbeiten im Vergleich zu einem anderen, der 3-4 Jahre oder als Facharzt dort arbeitet. Die Kollegen, die jetzt wegziehen, die sind sozusagen aus meiner Umgebung mindestens, die ich kannte, sind diejenigen, die fortgeschritten in ihrer Weiterbildung sind und selbstständiger arbeiten können, entweder in einer Praxis oder als Oberärzte, Fachärzte in Krankenhäusern. Und diejenigen, die dazukommen, die sind diejenigen, die jetzt ganz am Anfang in ihrer Karriere sind und die finden ein paar Vorteile in Thüringen zum Beispiel, freie Stellen, die sind verfügbarer als, keine Ahnung, zum Beispiel in Hamburg oder Berlin, also die ist die Konkurrenz deutlich höher. Und es gibt ein Aufnahmeprogramm auch, dass wenn man arbeitet und Steuern zahlen könnte und dann für seinen Lebensunterhalt sichern könnte, da darf man seine Familie einladen. Viele haben tatsächlich Eltern, die jetzt keine Kinder mehr haben zu versorgen und so weiter. Und sie hätten ihre Eltern bei sich hier in Thüringen oder bei der Arbeit, wo sie arbeiten. Oder junge Paare, die gerne auch in Vollzeit arbeiten wollen, aber die haben keine Möglichkeit, die Kinder zu versorgen. Und dann kommt ein Elternteil oder die beiden Eltern und die helfen tatsächlich diese junge Paare. Wenn die politische Lage anders aussehen würde, dann ist das Aufnahmeprogramm dann weg und werde ein sehr, sehr wichtiger Faktor auch weg sein.
Werden eigentlich auch Kollegen von Ihnen, Sie haben es gerade so beschrieben, Sie kommen rein, im Grunde genommen alles tutti, weil Sie sind der Spezialist und Sie können helfen. Und man macht ganz offensichtlich einen Unterschied zwischen dem syrischen Herrn Doktor und demjenigen, dem man auf der Straße begegnet. Was hören Sie von Kollegen? Gibt es auch welche, die tatsächlich bedroht werden oder wo die Angst um ihre Familie haben?
Also direkt nicht, aber vom Hören schon. Also wir haben so ein Netzwerk von Ärzten, die aus Syrien kommen, aber auch aus anderen Ländern, die im arabischsprachigen Raum. Und wir hören mal solche Geschichten, sind Geschichten auch, die jetzt Kollegen betreffen, aber auch einfache Leute in der Straße. Zum Beispiel eine Apothekerin, die war tatsächlich in Westdeutschland, also nicht hier, die wurde rassistisch beleidigt und hat die Polizei angerufen oder anrufen müssen, damit sie überhaupt jetzt sicher in der Straßenbahn dann weiterfahren könnte, weil sie ein Kopftuch getragen hatte. Einfach so. Und da hat jetzt der Angreifer nicht gefragt, also ob sie Apothekerin oder Flüchtlinge ist, ob sie jetzt, keine Ahnung, strenge Muslima oder einfach jetzt weltoffene Frau ist. Der hat gesehen, das Bild also von ihr stimmt nicht, ne? Und da musste ich angreifen. Und das macht jetzt vielen Kolleginnen und Kollegen Sorgen, dass das jetzt in Ostdeutschland zunehmen wird, sozusagen, also mit dieser ganzen, mit dieser Stimmung, mit diesem ganzen Klima, der hier herrscht.
Jetzt sind Sie meinen, dass die zunehmende Aggressivität, die so um sich
die Enthemmung,
also diese
die Enthemmung,
ja, die Enthemmung.
Ja, ja, genau, also dass man irgendwie jetzt offen rassistisch sprechen dürfte, dass die Politiker das salonfähig machen, ne? Also dass man irgendwie Vorurteile benutzt, wenn ich höre sozusagen Messermänner oder sowas in der Art. Ja, wie sollte der einfache Bürger dann unterscheiden, wenn er mich sieht oder dass ich so einen Kriminellen dann der Straßenbahn oder im Park sozusagen, also dieses Klima, ne, das macht man unsicher und unbeliebt und wie auch immer. Da hat man keine Lust mehr, dann mit den Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man sich ständig beweisen sollte und sagen, ich bin nicht der Böse hier.
Ja, hallo, ich bin ein Netter, ich bin der Hamantar, genau. Ich bin übrigens auch Arzt. Genau, ja. Ich könnte dir helfen.
Ja, mit vollem Respekt auch zu anderen Berufen. Also es gibt auch andere, sagen wir mal, Amazon-Boten oder Leute, die in der Gastronomie arbeiten, selbstständig arbeiten. Die sind alle wertvolle Menschen und die verdienen auch Respekt. Also ich sage nicht, dass nur Ärzte irgendwie Respekt verdienen. Also das ist jetzt nicht immer genau. Und zweitens, also die Fachkräfte, die Ärzte, also unter anderem, die machen Sorgen auch um ihre Familie. Es gibt es mal und wieder auch Familien, wo ein Teil Arzt ist oder Ärztin ist und der andere Teil nicht. Und der muss auch irgendwie seinen Weg finden, entweder Freizeit, den Kinderpark besuchen, Schule besuchen und so weiter. Und da kriegt man also sowas zu spüren.
Gleichwohl sind Sie auch Bürger dieser Stadt. Sie sehen, wie immer mehr Zelthallen aufgebaut worden sind, um Flüchtlinge unterzubringen. Das Stadtbild verändert sich in manchen Städten mehr, in manchen Städten weniger. Können Sie nachvollziehen, dass Leute sagen, es reicht jetzt einfach mal, wir schaffen das nicht mehr, wenn dann noch mehr kommen? gerade vor allen Dingen junge Männer wie mit zu viel Tagesfreizeit?
Zum Teil schon, ne? Also nachvollziehen kann man schon, also wenn man jetzt irgendwie nicht genug informiert ist und nicht in die Tiefe geht, dann es geht um Gefühle und ich kann jetzt Gefühle nicht ablehnen. Also wenn man Angst hätte, dann muss ich nachfragen, warum? Ne? Ist er gut informiert? Stimmt der Verurteil oder nicht? Da muss man also differenzieren, würde ich mal sagen. Ne? Also die Angst der Leute finde ich berechtigt, aber wie man damit umgeht, das ist halt die Frage.
Wie sollte man damit umgehen?
Also Aufklärung, in Kontakt kommen, die Geschichten dieser Leute nochmal genauer hören, welche Wege sie durchgemacht haben, welche noch durchmachen müssen. Die Wartezeiten, die jetzt in der Regel auch so lang sind, wir sprechen jetzt über junge Männer, die waren in einer großen Familie aufgewachsen, die sind jetzt allein da gelassen in einer Gesellschaft, die sie jetzt nicht mögt sozusagen, die kennt die Sprache nicht. Und sie haben keine Beschäftigung. Also die Integrationskurse, vor allem die Sprachkurse, sind der erste Schritt jetzt zu einer erfolgreichen Integration. Aber auch die schnelle Bearbeitung des Status. Ne? Also wenn man Klarheit hätte, ich darf hier arbeiten, ich darf bleiben, ich darf aber auch nicht bleiben, dann könnte man entsprechend auch sich verhalten und nicht jetzt irgendwie tagelang jetzt auf der Straße abgehängt bleiben und dann vor den Bahnhöfen, ne, dieses Bild von Faulness irgendwie jetzt zu zeigen. Ne, so. Ich weiß nicht, aber ich kenne ein paar Geschichten von Leuten, die jetzt monatelang auf eine Entscheidung warten. Und da sind sie daran nicht schuld. Ne? Ich kenne auch andere Leute, die trotz der Wartezeit jetzt sich um einen Deutschkurs bemühen und versuchen, das sich selber dann beizubringen, durch Handys oder Laptops oder wer auch immer. Aber wie gesagt, da muss man differenzieren. Das ist meine Botschaft am Ende.
Dass sich die Bundesregierung zurzeit so ein bisschen abschotten möchte, also Grenzkontrollen, die Diskussion über grenznahe Sofortunterbringung und Entscheidungszentren. Finden Sie das, wie finden Sie das? Wie wirkt das auf Sie?
Also ich warte, wie das in der Praxis dann aussieht. Mhm. Also manche Länder, die das gemacht haben, haben keinen Erfolg erzielt.
Aber wo würden Sie sagen, hat die deutsche Politik vielleicht ein bisschen blauäugig agiert? Im Jahr 2015, wir erinnern uns alle an die Bilder am Münchner Hauptbahnhof, als Teddybären ausgeteilt worden sind, als eine große wir schaffen das Stimmung da war. Und jetzt sind wir quasi da angekommen, wo wir genau radikal politisch in die andere Richtung.
Tatsächlich das Pendeln jetzt zwischen den extremen sozusagen Blauäugigkeit, die offene Tür für alle, ne? Also unter anderem auch Kriminelle oder sozusagen Leute, die nicht unbedingt einen Schutz brauchen oder keinen Asylgrund haben oder die sie behaupten, dass sie jetzt aus Syrien oder aus Afghanistan kommen und sie tatsächlich aus anderen Ländern, keine Ahnung, also Georgien oder Marokko oder wie auch immer. Es gab auch so viele Fälle von Leuten, die behauptet haben, die kommen aus Syrien, damit das Verfahren dann schneller geht, und es hat geklappt. Und das war für mich unerklärbar. Ne? Also wie könnte das sein, ne? Dass hunderte, tausend, keine Ahnung, Leute behaupten, sie kommen aus einem Land, sie werden unüberprüft dann so zugelassen, und da kommen die Probleme. So eine Maßnahme in der Mitte wäre angebrachter. Also die Grenzen dicht zu machen, das könnte auch die ganze EU gefährden. Also das Prinzip einer offenen Grenze hat die EU geprägt jetzt vom Anfang an. Das war tatsächlich ein Vorteil, warum man die europäischen Länder als Einwanderungsländer ausgewählt hatte. Ne? Dass man so frei überall bewegen könnte. Und wenn man jetzt wieder mit Grenzkontrollen konfrontiert ist, dann ist das Prinzip ein bisschen weg. Ne? Und wie gesagt, eine sachliche und differenzierte Politik wäre angebrachter als jetzt von der Extreme ganz offene Tür zu anderen Extreme ganz zu schließen.
Haben Sie den Eindruck, dass wir am Anfang auch ein bisschen blauäugig gewesen sind? Weil es kamen ja durchaus auch die berühmten Schläfer kamen über die offene Grenze, hätten über die offene Grenze kommen können. Nehmen wir ja Heimatland Syrien. Auch da waren es ja durchaus Leute, die hier ihnen begegnet sind, die noch auf der anderen Seite in Syrien gestanden haben, nämlich auf der Seite des Regimes. Ist es das, was Sie meinen, dass man einfach jahrelang nicht genug hingeguckt hat, wer hier kommt?
Tatsächlich schon, ne? Also es gibt auch Leute, die gefoltert haben, unter anderem Ärzte, also kennen wir auch den berühmten Fall jetzt von Frankfurt. Es gibt aber auch Islamisten, es gibt auch andere Kriminelle, die reingekommen sind, ohne jetzt ihre Geschichte zu überprüfen. Erst 7 oder 10 Jahre später kommen die jetzt vor Gericht und manchmal auch durch Zufall. Also viele Aktivisten oder tatsächlich Leute, die darunter gelitten haben, haben sie ihre Angreifer oder Folterer oder so weiter in der Straße erkannt. Und dann haben sie tatsächlich eine Anzeige gestellt. Als ich das gehört habe, da fühlte ich mich also unsicher. Die Leute, die das Leid meines Volkes verursacht haben, aus welcher Seite wie auch immer, wovor viele Leute dann geflüchtet haben, die sind hier und die kriegen genauso eine Unterstützung wie einer, der darunter gelitten hatte. Das war unerklärbar, also wie ein entwickeltes Land wie Deutschland nicht hinkriegt, tatsächlich diese Leute zu filtern, ne, und genauer zu überprüfen, wer verdient Asyl, wer nicht und welche Geschichte hat man hinter sich, als man hierher kam. Ne, könnte man also, keine Ahnung, elektronische Accounts oder ähnliches nachsuchen, ne, könnte man auch nach Augenzeuge auch suchen. Und jetzt in Wiederherstellung der Balance oder des Balances sozusagen könnte tatsächlich die Lage beruhigen. Dass solche Beispiele, solche böse oder schlechte Beispiele nicht im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich ihren Platz, wie auch immer, im Knast oder im Abschiebehaften kriegen können.
Aber heißt das in der Konsequenz auch, dass Sie sagen würden, weil Sie sind ja eine der berühmten Fachkräfte, die wir haben wollen, die wir so dringend brauchen? Konzentriert euch stärker darauf, euch Fachkräfte, euch nicht nur Ärzte, Krankenschwester, Altenpfleger, all das brauchen wir ja händeringend, weil wir zu wenig haben. Konzentriert euch stärker darauf, die Leute, ähnlich wie Australien, Kanada, die Vereinigten Staaten, euch die Leute auszusuchen, anstatt wahllos Leute reinkommen zu lassen?
Das könnte helfen, aber wahllos, das hat einen Grund. Also die Menschen stauten vor der Grenze der EU, beziehungsweise zwischen der Türkei und Ungarn oder zwischen Türkei und Griechenland. Und da wollte man helfen. Das war richtig so, dass man die Leute unbürokratisch so schnell wie möglich helfen könnte, damit jetzt keine andere Probleme. Aber das hätte nach wenigen Monaten dann anders überlegt werden müssen. Ne? Und heute noch, das weiß ich nicht, glaube ich nicht mehr. Wer Schutz braucht, der müsste unbürokratisch und schnell geholfen werden. Und derjenige, der die offene Tür ausnutzen wollte, der sollte tatsächlich andere Wege nehmen. Sprache lernen, Job suchen.
Naja, Schutz suchen ist ja auch ein guter Grund, aber es ist tatsächlich das, was Deutschland 2015 spätestens sozusagen angemeldet hat als Anspruch war, Humanität und Rechtsstaatlichkeit, ja? Also helfen und aber auch als Rechtsstaat agieren, also den Fall in den Blick nehmen. Und da glaube ich, also allein was Sie hier gerade erzählt haben in unserem Gespräch, wo es hakt, wo sozusagen der Ankömmling, der Geflüchtete oder Asylbewerber oder wer auch immer quasi den Rechtsstaat und seine Institutionen in Anspruch nimmt, da läuft es mal so und mal so. Also da ist dann eben, da gibt es eben keinen Ermessensspielraum plötzlich oder eben doch. Oder die Bearbeitungszeiten sind eigentlich geregelt, werden aber behördlicherseits nicht eingehalten. Das sind natürlich für diese Menschen Lebensentscheidungen, ist aber auch etwas, was quasi jeder Bürger und jede Bürgerin hier kennt. Ja, also man sagt so, ich war pünktlich, aber die Behörde ist leider nicht arbeitsfähig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, woran der Rechtsstaat und seine Institutionen arbeiten müssen, also auf Länder- und Bundesebene. Das merkt man einfach, weil in dem, was Sie hier gerade erzählen, heißt es ja immer, es hat konkrete Auswirkungen auf jeden einzelnen Menschen und seine Entscheidungen. Und in diesem Fall wäre es dann zum Beispiel, ich finde keinen Rhythmologen, heißen sie, glaube ich, der mein Herz überprüft, ja, mein Alter. Und das hat alles immer, also alles hängt mit allem zusammen. Und mich regt das gerade so ein bisschen auf, was Sie erzählen. Dieses, man gibt sich Mühe, ja, man macht irgendwie diesen Kurs und man lernt irgendwie ganz schnell die Sprache. Und dann stockt man, aber nicht, weil man selber stockt, sondern weil das Gegenüber, nämlich der Staat und seine Institutionen stocken. Und da haben wir echt was nachzuholen hier. Und dann stellt man auch Rechtsstaatlichkeit her. Und dann verstehen es die Bürgerinnen und Bürger auch viel besser.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Kollegen, die jetzt gerade kommen, die warten in der Regel 2 bis 3 Jahre, bis sie ihre Approbation kriegen könnten. 1,5 Jahre mindestens, bis sie überhaupt unter Aufsicht arbeiten dürfen. Das ist auch für viele frustrierend. Und viele, die jetzt auch eine Erfahrung mitbringen, die sollen von null anfangen. Also 3 Jahre erstmal Deutschkurse und Anerkennungsverfahren, wie auch immer. Und wenn man wieder anfängt, der, keine Ahnung, 1000 Kathetern in seinem Heimatland durchgeführt hat, der sollte als Assistenzarzt von null wieder arbeiten. Und es gibt wenige Bundesländer, die einen Teil dieser Erfahrung anerkennt, glaube ich Bayern zuletzt gewesen. Und viele Chirurgen, viele Spezialisten werden einfach dann Hausarzt oder so ein Klinikarzt, damit sie auch einen kürzeren Weg haben. Die haben keine Lust mehr, also 10 Jahre wieder jetzt von null anzufangen. Sie haben alles hinter sich. Und daran muss man auch arbeiten.
Ich fasse also zusammen, wir müssen uns dringend als Bundesrepublik Deutschland mit der Verwaltung professionalisieren. Daran hakt es ganz gewaltig. Und da ist jetzt das schlimme Wort digital noch nicht mal genannt worden, bei dem man sehr viel machen könnte. Auf der anderen Seite ist die Realität inzwischen auch so, dass in sehr vielen Gebieten Ostdeutschlands, aber genauso gut im ländlichen Gebiet Westdeutschlands, das ist ja kein ostdeutsches Alleinstellungsmerkmal, dringend Ärzte gebraucht werden, Lücken durch ausländische Ärzte gefüllt werden. Und es ist nicht vielleicht unbedingt ein Standortwerbevorteil, wenn da ein 40%-Balken für die AfD steht und ausgedrückt wird, dass man eigentlich es mit dem Ausländer, der muss, also der kann, der muss aber auch nicht. Also wie auch immer, eigentlich wollen wir das nicht. Vielleicht wollen wir es aber doch. Und wenn der Arzt dann kommt, dann sind wir eigentlich ganz glücklich. Also es ist kein Standortwerbevorteil, was in den letzten Wochen bei uns passiert ist. Herr Matan, nur ganz zum Schluss, was vermissen Sie in Deutschland, wenn Sie an Ihre syrische Heimat denken?
Also die Spontanität tatsächlich und die große Familie und die Bekanntschaft. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen jetzt von meinem Studiengang hier in Deutschland, aber die wohnen alle woanders, ne? Also wenn wir jetzt eine kleine Sammlung machen würden, dann dauert die Planung vielleicht ein Jahr. Und dann dort, als wir dann tatsächlich doppelt und dreifach so viel gearbeitet haben, da reichte so ein kleiner Anruf, damit wir, wie gesagt, hier ist eine alte Stadt, in einem Bar oder in einer Bar oder in einem Café dann treffen könnten. Das ist hier sozusagen eher streng geregelt.
Ja. Das beste Beispiel, dass Sie angekommen sind, ist ja der Verein der syrischen Ärzte in Deutschland. Sie haben sich genau auf das urdeutsche System eingelassen, einen Verein zur Lobbyarbeit zu gründen, wo man einen Vorsitzenden braucht, einen stellvertretenden Vorsitzenden. Anja, wie viel braucht man in einem Verein? Sieben?
Damit sieben.
Sieben.
Sieben. Ja.
Vom Kassierer nicht ganz zu schweigen. Ja. Dank an Sammy
Matan. Und das war auch ein Zeichen der Integration. Also wir waren also sofort jetzt mit dem Vereinrecht sozusagen konfrontiert. Da mussten wir damit umgehen, aber das war auch also für uns so unser Ansatz, dass wir davon Gebrauch machen.
Und vermutlich haben Sie da auch wieder dreimal den Kopf geschüttelt, als Sie alle Vorschriften gelesen haben, die man als deutscher Verein erfüllen
muss. Haben 3 Jahre gebraucht, bis wir also die Registrierung
finden. Dann versuchen Sie mal, einen Verein wieder aufzulösen. Das ist dann die Königsdisziplin.
Herzlichen Dank an Samir Matar, Vorstandsmitglied beim Verein der syrischen Ärzte in Deutschland, hauptberuflich angehender Kardiologe hier
also
in Leipzig.
Also Internist und genau.
Das ist die Danke. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Und ganz zum Schluss noch ein Hörtipp.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin. Die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Da hast du mir deinen Dienst gemacht. Und das war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen, ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und unseren Podcast Wahlkreis Ost, den finden Sie und ihr unter anderem in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr auch Podcasts runterladet.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.